Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Das große Ereignis ist abgesagt. Vorerst zumindest. Annane Trepko wird ihr Bühnendebüt als Ariadne auf Naxos nicht in Wien absolvieren. Am 21. Jänner wäre die erste Aufführung geplant gewesen, aber die Primadonna hat abgesagt. Eine Erkrankung hat verhindert, dass sich Tine Trepko genügend vorbereiten konnte auf diese auch sprachlich für sie höchst heikle Angelegenheit. Lise Davidson springt ein, eine exzellente Ariadne, wie man in Wien längst weiß. Vielleicht gibt es ja in Hinkunft doch irgendeinen Termin für eine Netrebko-Ariadne. Für uns ist das jedenfalls Grund genug, dieses Stück ein wenig unter die Lupe zu nehmen, das eine bedeutende Wiener Aufführungsgeschichte hat. Immerhin, die uns bekannte Version von Ariadne auf Naxos ist ja in Wien an der Staatsoper im Jahr 1916 uraufgeführt worden. 4 Jahre davor war die Premiere der ursprünglichen Version und die lautete nun ganz anders, denn da war Ariadne auf Naxos Teil einer Bearbeitung der Molière-Komödie Der Bürger als Edelmann durch Hugo von Hofmannsthal. Richard Strauss schrieb dazu die Bühnenmusik und anstelle des Balletts, das in Zeiten von Ludwig XIV. Immer am Schluss einer Theateraufführung zu stehen hatte, da setzten die Autoren Anfang des 20. Jahrhunderts kurzerhand eine Oper. Eine der ungewöhnlichsten Opern allerdings, die je komponiert worden sind. Kenner der Musik von Richard Strauss und der Ariadne auf Naxos kennen diese Musik natürlich. Ein bisschen anders kommt sie in Ariadne auf Naxos im Vorspiel in der uns bekannten Version zum Klingen. Allerdings, so wie wir es jetzt gehört haben, steht die kleine Arie in der Schauspielmusik zum Bürger als Edelmann. Frei nach Molière, gedichtet von Hugo von Hofmannsthal und was für uns heute in der Rückschau so rückschrittlich aussehen mag, dass sich nämlich Strauss und Hofmannsthal da am Barock und an einer Art musiktheatralischer Retrospektive orientiert hätten, das war eigentlich ganz im Geist der Zeit. Bedenken wir, 8 Jahre nach der Uraufführung dieses Bürger als Edelmann in dieser Version, da kam Pulcinella von Igor Strawinsky heraus. Eine Ballettmusik, die ganz ungeniert sich barocke Vorbilder angeeignet hat. Niemand geringerer als Pablo Picasso hat in Anleihen an die barocke Commedia dell'arte die Bühnenbilder für diese Pulcinella-Ballettmusik entworfen. Strauss und Hofmannsthal waren also in Wahrheit voll auf der Höhe der Zeit. Nur wenn man ihre Hervorbringungen mit jenen der sogenannten Wiener Schule um Arnold Schönberg vergleicht, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. Uns heute im Rückblick, wir haben schon die Postmoderne hinter uns quasi, könnte also ein Blick auf Ariadne auf Naxos und den Bürger als Edelmann als vollkommen natürlicher Aspekt der damaligen Moderne erscheinen. Wie auch immer. Gelungen war Hofmannsthal und Strauss eine einzigartige Verquickung von Opera buffa und Opera seria, also von musikalischer Komödie und Tragödie. Und die Oper Ariadne auf Naxos mit Einsprengseln aus einer Commedia dell'arte Vorstellung, die gar nichts mit der Ariadne-Handlung zu tun hat. Die war ursprünglich anstelle des bei Molière vorgesehenen Balletts das ausgiebige Finale des eigenwilligen Theaterabends, der in Stuttgart 1912 Premiere hatte. Im Paris von Louis XIV, wie gesagt, da war es üblich, dass ein solcher Ballettausklang am Ende jeder Theatervorstellung stand. Hofmannsthal und Strauss haben daraus eine Oper gemacht und sie charakterisierten die Sitten und Gebräuche des neureichen Bürgers als Edelmann, eines Unternehmers, der zu viel Geld gekommen war und der nun versucht, es den Adeligen gleich zu tun. Keine Mühen werden da gescheut. Das Tanzen wird erlernt, aber auch das Fechten. Der Fechtmeister aus der Musik zum Bürger als Edelmann von Richard Strauss. Eine Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Clemens Krauss, jenem Dirigenten, der Strauss am nächsten gestanden ist zu Lebzeiten und der auch im Übrigen die Erstaufführung der neuen Fassung der Ariadne auf Naxos, jener Fassung, die wir kennen und die 1916 an der Staatsoper uraufgeführt worden war, bei den Salzburger Festspielen erstmals einstudiert hat. Übrigens, um dann bei der dritten Aufführung den Dirigentenstab an den Komponisten selbst zu übergeben. Clemens Krauss also hat sich um die Pflege der Ariadne verdient gemacht, schon in frühen Jahren. Die Uraufführung der Neufassung in Wien, die stand unter der Leitung des Co-Direktors von Richard Strauss. Die beiden waren ja Direktoren der Wiener Staatsoper, Franz Schalk. Das war dann jene Fassung, in der relativ umständlich in einem neu gedichteten und komponierten Vorspiel zur Ariadne auf Naxos erklärt werden musste, was in diesem Stück da vor sich geht. Die Geschichte der Ariadne, der verlassenen Ariadne, die von Gott Bacchus aus ihrer Einsamkeit erlöst wird und mitten eingestreut immer wieder Auftritte eines Komödiantenteams rund um die freche Zerbinetta. Was das für einen Sinn haben sollte, das hat in der ursprünglichen Version, wie schon gesagt, Molières Komödie vom neureichen Bürger als Edelmann erklärt. Bei ihm war es ganz klar, wenn man ihm eine kunstvolle Arie vorgesungen hat, dann hat er folgendermaßen darauf reagiert.
Na, die Arie klingt ein bisschen gar zu traurig. Und man schläft dabei ein. Ich habe letzthin ein Liedchen gelernt, das recht artig war. Warten Sie, wie war es doch? Es ist was von Kätzchen drinnen. Von Kätzchen? Ja, ach, nun habe ich's. Ich glaube, denn mein Schätzchen ist noch so mild und schön. Ich glaube, denn mein Schätzchen ist zahmer als ein Kätzchen. Doch wilder ist sie hundertmal, ja wilder ist sie tausendmal. Als Tiger, die im Wandel ging. Ist das nicht artig? Unvergleichlich! Und ich habe doch meiner Tage nicht singen.
Die Ignoranz dieses Bürgers als Edelmann, Die haben Hofmannsthal und Strauß im Vorspiel zur Neufassung der Ariadne auf Naxos auf den reichsten Mann von Wien übertragen. Der, damit auch sein Publikum sich nicht langweilt, wenn auf seinem Theater eine Tragödie namens Ariadne auf Naxos aufgeführt wird, die auf einer wüsten Insel spielt, auf den sublimen Gedanken kommt, diese Tragödie doch mit dem Personal aus einer Commedia dell'arte Komödie ein wenig aufzupeppen. Wie gesagt, die Neufassung kam im Oktober 1916 unter Franz Schalk mit Maria Jeritzer in der Titelpartie heraus. Für Hofmannsthal und Strauß war die Gelegenheit, hier mit einem Vorspiel die eigentümliche Handlung der Ariadne gekoppelt mit der kleinen Komödie zu erklären, eine wunderbare Gelegenheit, eine neue, wunderbare Rolle einzuführen. Den Komponisten der Oper Ariadne, ein junges Talent, das dank der Zuwendungen durch den reichsten Mann von Wien zu einer großen Chance kommt. Es kann also im Hause auf der Bühne des reichsten Mannes die Ariadne gespielt werden, aber eben mit der Einschränkung, dass eine Komödie dazwischen geschaltet werden muss, damit niemand einschläft. Den Komponisten sang bei der Uraufführung 1916 übrigens Lotte Lehmann und bei einer Festvorstellung zum 80. Geburtstag von Richard Strauss, der in den Jahren davor sein Werk übrigens 25 Mal selbst in der Staatsoper dirigiert hatte, da dirigierte Karl Böhm eine Neueinstudierung und da war die blutjunge Irmgard Seefried dann der Komponist, der am Schluss des Vorspiels einen wunderbaren Monolog über die Kraft der göttlichen Musik geschenkt bekommen hat. Scheinbar versöhnt mit den Widrigkeiten des mangelnden Kunstverständnisses.
Yeah.
Irmgard Seefried als Komponist, Paul Schöffler als Musiklehrer und das Staatsopernorchester unter der Leitung von Karl Böhm bei der Festaufführung zum 80. Geburtstag des Komponisten Richard Strauss 1944 an der Staatsoper. Karl Böhm ist der Ariadne treu geblieben. Er hat das Stück bei den Salzburger Festspielen und an der Staatsoper wiederholt einstudiert. Allein in Wien hat er 47 Vorstellungen bis knapp vor seinem Tod geleitet. Unter anderem natürlich die Neuinszenierung des Jahres 1976 mit einer Luxusbesetzung, angeführt von Gundula Janowitz. Das ist die Ariadne, wie wir sie kennen, und wir haben uns auch daran gewöhnt, und im Vorspiel wird es ja auch, wie gesagt, erklärt, dass die Tragödie immer wieder durch komödiantische Einwürfe unterbrochen wird, bis hin zu hübschen Couplets im Walzerrhythmus und vor allem einer virtuosen Arie der Zerbinetta, die in der ursprünglichen Version noch viel komplizierter war, das möchte man gar nicht glauben, als sie heute ohnehin geblieben ist für die Koloratursopranistinnen. Übrigens hat in der Premiere, wo wir gerade die Ariadnen-Arie gehört haben, von der Janowitz gesungen, Editha Gruberova als Zerbinetta ihren internationalen Durchbruch geschafft. Wie gesagt, die Urvariante der ungemein komplexen und heiklen Zerbinetta-Arie, die war noch schwieriger, noch komplexer als die Version, die wir kennen und die Koloratursopranistinnen bis heute fürchten. Das mag mit ein Grund sein dafür, dass sich niemand an die Urfassung der Ariadne, an diese eigenwillige Kombination aus Sprechtheater mit dem Bürger als Edelmann und Oper gewöhnen konnte. In Salzburg hat man bei den Festspielen einmal zwar die Urfassung angesetzt, allerdings war das ein kleiner Etikettenschwindel, denn da hat man den Text vor allem beim Bürger als Edelmann, also jenem Teil der Oper, der in der bekannten Fassung das Vorspiel darstellt, komplett umgeschrieben. Kent Nagano hat in seiner Zeit als Chefdirigent in Lyon zumindest einmal versucht, dem Original näher zu kommen. Und da hat das Publikum entdeckt, dass nicht nur der erste Teil, der Bürger als Edelmann von Molière, ist mit einer Schauspielmusik von Strauss, sondern dass in der Ariadne noch viel mehr Einwürfe komödiantischer Natur zu erleben sind als in der uns bekannten zweiten Fassung. Hören wir einmal, wie sich der Auftritt des Bacchus im Finale der Oper ankündigt und wie da plötzlich noch einmal für uns völlig ungewohnt in der ursprünglichen Version Zerbinetta in Erscheinung tritt, um Ariadne noch einmal ins Gewissen zu reden.
Ich bin gleich bei dir, die neue Sprünge mit, und bleib mit mir.
Gösta Wimberg, Margaret Price und als Zerbinetta Sumiyo, begleitet vom Orchester der Oper von Lyon unter Kent Nagano. So klang das also in der ursprünglichen Version. Und jetzt mit den letzten Takten waren wir wieder dort gelandet, wo wir in normalen Aufführungen der zweiten Fassung gewohnt sind, zu landen beim Auftritt. Und da geht dann das Duett so richtig los. Aber für Kenner der Fassung von 1916, also unserer bekannten Ariadne, hat die Urfassung noch weitere Überraschungen parat. Vor allem am Schluss. Denn das schöne Duett wird nicht von einem zauberischen Orchesternachspiel abgeschlossen und Tableau, Schluss der Oper, denn die Personen des Bürgers als Edelmann und vor allem der Bürger als Edelmann selbst kommen noch einmal auf die Bühne und Monsieur Jourdain, der Bürger als Edelmann, philosophiert über seine Stellung in der Welt und die Rolle, die die eben gehörte Oper spielt, nämlich eigentlich gar keine.
alle Leute rücken mir beständig nichts als meinen Verkehr mit großen Herren vor. Und ich weiß mir einmal nichts Schöneres als das. Es ist doch bei großen Herren ein Anstand, eine leichte, gelassene Höflichkeit ohne Gleichen. Und ich wollte, dass es mir ein paar Finger aus der Hand gekostet hätte und dass ich dafür ein Graf oder Marquis von Geburt wäre und dieses gewisse Etwas mitbekommen hätte, mit dem sie allem, was sie tun, ein solches großes Ansehen zu geben wissen.
Der Originalschluss von Ariadne auf Naxos in der Version von 1912. Ungewohnt, ein wenig schroff, möchte man meinen, aber eigentlich für eine Ära, die längst sogar die Postmoderne hinter sich gelassen hat, müsste doch ein Blick auf die ursprüngliche Konzeption, die originelle Konzeption dieser Kombination aus Sprechtheater und Musiktheater von Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss möglich sein. Vielleicht erleben wir es ja noch einmal. Und vielleicht wird ja Annane Trepko doch auch einmal die Ariadne auf der Bühne singen. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.